Hallo, hier ist Madeleine. Willkommen zur Edition Kassel 2030. Mein heutiger Gast ist Andreas Ernst. Er ist Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie an der Universität Kassel. Wir sprechen darüber, warum es so schwierig ist, sein persönliches Verhalten für mehr Klimaschutz zu verändern, wie partizipatorische Demokratie auf kommunaler Ebene funktioniert und worüber sich heute jedes Unternehmen Gedanken machen sollte. Okay, hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist zu diesem Gespräch in Kassel 2030 und darüber hinaus. Du bist Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie an der Universität Kassel und einer der Direktoren des Centers for Environmental Systems Research, kurz CISA, und hast ein wahnsinnig breites Forschungsspektrum. Dich beschäftigen Fragen der Wasserressourcennutzung, nachhaltiger Ernährungssysteme und vieles mehr. Aber dein Herz hängt an der Lehre der Umweltpsychologie und der Betreuung von Doktoranden. Warum dieses Thema? Was können wir uns unter Umweltpsychologie vorstellen? Und was ist da deine besondere Leidenschaft?
Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde das eine tolle Serie und ganz, ganz vielen Dank, liebe Madeleine. Du hast mehrere Fragen auf einmal gestellt. Und weißt du, in der Forschung ist es so, wenn man etwas kann, was viele Leute interessiert, wie zum Beispiel als Psychologe etwas sagen über Verhaltensänderung im Umweltverhalten von Menschen, dann fragen einen manchmal Leute aus verschiedensten Ecken, aus der Wasserforschung, Leute, die Ernährungssysteme beforschen. Und das ist nämlich nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe dann in interdisziplinären Projekten mit anderen die Freude gehabt, wahnsinnig viel zu lernen und dann eben auch ein bisschen Umweltpsychologie da hineinzuträufeln. Ja, das ist so, ich glaube, meine Strategie. Und Umweltpsychologie ist die Lehre vom Umweltverhalten und Umwelterleben. Und das wird natürlich gerade besonders wichtig, weil wir aus verschiedenen Seiten umweltmäßig in Bedrängnis geraten. Also vor allem das Erste, was einem da einfällt, ist die Klimaerwärmung und eine, na, ich sag mal, schleppende Reaktion von Politik und Bevölkerung.
Genau darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du machst es ja nicht erst seit 5 oder 10 Jahren, dich mit dem Thema Umweltpsychologie beschäftigen. Gab es da irgendwann mal einen Anlass, einen speziellen Impuls, ein Erlebnis, wo du gesagt hast, das ist mein Thema?
Ja, es ist verrückt. Das datiert tatsächlich zurück bis zum Ende der 70er Jahre. Da habe ich den damals noch nicht lange erschienenen Bericht des Club of Rome, den berühmten von Meadows, die Grenzen des Wachstums, in die Finger gekriegt und habe da ein Referat drüber gehalten. Das war aber noch zu Schulzeiten, also zu Abiturzeiten. Und ja, da war ich 18. Ja. Ja, das ist also schon ziemlich lange her. Und meine Diplomarbeit in Psychologie habe ich damals über ein Umweltspiel, über ein Umweltkonfliktspiel geschrieben, was auch einzigartig war, mein Betreuer hatte mit dem Thema schon Berührung und hat das verfolgt und hat es ganz sicher nicht unterbunden und gesagt, nein, nein, das ist keine richtige Psychologie. Und da habe ich dann gelernt, dass es eine Möglichkeit gibt, auch in einem Fach ein bisschen abweichlerisch tätig zu sein und mal die sozusagen immer fremd zu gehen in anderen Fächern. Das datiert schon eine Weile zurück und seitdem habe ich es nicht mehr verlassen und bin natürlich glücklich, in Kassel da eine Stelle gefunden zu haben, wo ich mich dann wirklich ausleben kann.
Super spannend. Natürlich würden wir gerne mehr über dieses Spiel erfahren. Das machen wir ein andermal. Aber du bist deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und bist heute treu geblieben. Und aktuell, habe ich gehört, schreibst du sogar an einem Lehrbuch zum Thema Umweltpsychologie. Toll. Ist noch ein Projekt, was noch nicht ganz fertiggestellt ist?
Nein, und was mich auch jetzt schon viel zu lange begleitet. Das geht viel zu schleppend. Ich habe mir natürlich viel zu viel vorgenommen. Und die Idee ist da, kein typisches Umweltpsychologie-Lehrbuch zu schreiben, sondern der Untertitel sagt, Mensch-Umweltsysteme verstehen. Der sagt eigentlich mehr. Das heißt, wie sind Menschen eingebettet in die ganzen Dinge um uns herum? Ja. In die natürlichen Prozesse, in die wirtschaftlichen Prozesse, die wir selber natürlich mitbedingen. Ja. Und so, wie sich das alles gegenseitig bedingt. Wenn man nur in den Kopf guckt, kommt man nicht so weit. Nee. Also wichtig ist, in so eine Art 360-Grad-Blickwinkel einzunehmen, damit man die Dinge versteht und dann auch richtig findet, wo man denn an Hebelchen und Schräubchen drehen kann, damit es besser wird.
Toll, spannend. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, und ich gehe davon aus, dass es ein Standardwerk wird, auf jeden Fall, und wir stellen uns vor, wir befragen Studierende in 50 Jahren, was sie in dem Buch besonders fasziniert hat. Was denkst du, welche deiner Theorien, die du entscheidend vielleicht mitgeprägt hast, oder Erkenntnisse werden auch in 50 Jahren noch Gültigkeit haben?
Da kann ich auf zweierlei Arten darauf antworten. Das eine ist, ich glaube, in 50 Jahren sollte sich das Lehrbuch überflüssig gemacht haben, weil gewisse Dinge dann keine Probleme mehr sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Sichtweise der Einbettung und, wenn du so willst, des sozialen Miteinander auch, schon eine Botschaft ist, dass wir nicht getrennt von Natur und Umwelt sind, dass das etwas ist, was die Zeit überdauert. Ob es jetzt nun eine bestimmte psychologische Theorie oder Sichtweise ist, das wage ich nicht zu behaupten. Tatsächlich leidet, wenn du so willst, das Lehrbuch tatsächlich darunter, dass es eine enorm dynamische Geschichte ist. Ja, also wenn man über Energiewende schreibt und Verhalten in Energiewendeproblemen, dann kann das in 5 Jahren komplett anders sein. Und das hoffe ich eben auch.
Ja. Gibt es denn ein bestimmtes Thema, wo gerade so hitzig debattiert wird, dass du da auch noch gewisse Stellen offen lässt? Oder die, wo du weißt, in der zweiten, dritten Auflage wirst du das komplett umschreiben müssen?
Ja, ganz sicher. Also eben diese tagesaktuellen, tagespolitischen Themen, die werden sicher kommen. Zum Beispiel Mobilität, zum Beispiel Energie. Das sind so Themen, wo auch viel Musik gerade in der Politik ist. Und deswegen, glaube ich, ist das Buch, wenn es rauskommt, schon ein bisschen überholt. Andere Dinge werden aber dennoch bleiben, nämlich so ein lebendes Genug, also die Frage, wann ist es genug? Das ist etwas eine Frage, die die Politik nicht so gerne stellt, obwohl sie eigentlich als Elefant im Raum steht. Das ist völlig klar, so weitermachen bringt dann nichts. Und das wollen wir schon sehr explizit ins Lehrbuch schreiben, dass das so mit Augen zu und weiter nicht lange funktionieren wird.
Du meinst da auch das grenzenlose Wachstum und das grenzenlose auch individuelle sich verwirklichen und mehr?
Genau, da würde ich differenzieren. Ich glaube, man kann sich durchaus verwirklichen und ein super glückliches und erfülltes Leben führen, ohne den materiellen Fußabdruck absurd zu erhöhen. Und ich glaube, das müssen wir lernen, glücklich werden mit sinkendem Fußabdruck.
Das ist ja auch einer deiner langjährigen Schwerpunkte, dass du dich mit sozialen Milieus beschäftigst. Das sind gesellschaftliche Gruppen, die ein gemeinsames Werteverständnis haben, eine ähnliche Lebensweise teilen und deren Bereitschaft, sich klimasensibler zu verhalten, sehr unterschiedlich ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir den Klimawandel nur aufhalten können, wenn sich jeder anstrengt, unabhängig von seinem sozialen Milieu, was machen wir denn, dass wir nicht so eine kleine Gruppe Weltverbesserer bleiben oder Ökos, die was tut und die anderen nicht erreichbar einfach so weitermachen?
Ja, also das ist eine der tatsächlich zentralen Fragen und im Moment passiert an der Front sehr viel. Weil es gibt prinzipiell 2 Wege, wie man mehr als die ÜberzeugungstäterInnen erreicht. Und das eine ist natürlich Geld, dass es völlig klar ist, dass Umweltfragen letzten Endes auch auf den eigenen Geldbeutel schlagen. Im Moment ist es so, dass Politik das vermitteln möchte, also über CO2-Zertifikate und sagen, nein, wir haben in die Zukunft geschaut und damit es auch jeder kapiert, machen wir jetzt einen Preis auf das, was in Zukunft uns wehtun wird. Auf der anderen Seite wird uns die Umwelt immer mehr auf die Pelle rücken und dann wird jeder sehen, wenn mein Unternehmen nicht nachhaltig aufgestellt ist, wenn unsere Stadt nicht nachhaltig aufgestellt ist, dann haben wir Kosten, die wir vielleicht gar nicht bezahlen können. Also lass uns lieber jetzt rangehen. Ja, das ist das eine, Geld. Ich glaube, das stimmt in weiten Grenzen und das ist eine Sprache, die jeder versteht. Und dann gibt es aber auch was total Interessantes, so kleine Verhaltensstupser, die man einsetzen kann. Oft sind das Anregungen zum Mitmachen, kleine Einladungen, auch soziale Netzwerke, die was Bestimmtes tun und die Leute eher anziehen, als dass sie sie bedrohen mit irgendwelchen schwarzen Neuigkeiten. Und diese Verhaltensstupser, die können bei ganz vielen das Verhalten tatsächlich ändern, ohne dass die groß darüber nachdenken müssen. Sie haben vielleicht gar keine Lust, über Umweltsachen nachzudenken, aber so ein bisschen das Verhalten gesünder machen, die Ernährung gesünder machen.
Das ist doch perfekt. Das ist großartig merken zum Teil, ne?
Sie merken es zum Teil gar nicht und wissen, mir geht es besser. Fahrradfahren macht mich gesünder. Weniger Fleisch essen macht mich gesünder.
Hast du ein Beispiel dafür, wo so ein Stupser was bewirkt hat?
Naja, also ich finde das ein wunderbares Plakat, was ich mal in Freiburg sah. Das war eine Kampagne eigentlich zur CO2-Verminderung. Mhm. Aber ein Plakat, da war so ein adretter Herr im Anzug auf dem Fahrrad und Mensch, du siehst aber gut aus, bist du mit dem Fahrrad gekommen? Ja, da geht es also gar nicht um CO2.
Ja.
Es geht einfach um sozusagen positive Seiteneffekte eines nachhaltigen Lebensstils. Ja. Und das finde ich, das ist so ein guter Stupser.
Toll. Also deine Aussage ist, es geht nicht nur, dass sich bestimmte Gruppen damit beschäftigen, sondern alle?
Alle wäre zu viel. Ich glaube, wenn wir eine sichtbare Mehrheit hinbekommen, dann ist das gut. Mhm. Oft ist es so, dass die Skeptiker ja auch ganz, ganz wenige sind, aber einfach brutal laut. Mhm. Und deswegen denke ich, alle wird man nie erreichen können, aber dass der Tross sich in Bewegung setzt, wäre schon ganz gut.
Mhm. Okay. Wenn wir jetzt mal auf die letzten anderthalb Jahre gucken, wo Corona uns ein echt extremes Phänomen vor die Füße gelegt hat, was sehr große Einschränkungen mit sich gebracht hat und Auswirkungen. Wenn wir das übertragen auf den Klimawandel und wir uns eine ähnliche Situation oder Szenario vorstellen in Zukunft, wenn wir nicht vorher einschreiten, was erwartest du dann? Und vielleicht auch gerade lokal hier in Kassel.
Es war interessant, das zu beobachten mit der Akzeptanz von Corona-Politik und bis jetzt rückblickend kann man sagen, sie ist gut bis sehr gut akzeptiert worden. Und das hat mich erstaunt, wie stark und wie schnell Politik dann doch regieren konnte und auch nach Abstimmung durchgreifend regieren konnte. Und jetzt muss man nur sehen, Klimaerwärmung ist ein anderes Phänomen. Wir haben jetzt eine relativ unmittelbare Bedrohung für Leib und Leben. Es gibt dann auch im privaten Kreis Geschichten, wo sich Leute erzählen, dass Leute, die man kennt, schwer krank geworden sind oder sogar gestorben sind. Und dann hat man eine viel geringere Distanz als bei der Klimaerwärmung. Da denkt man in Kassel passiert nichts und in Deutschland zweimal nicht. Was ein Glück, dass wir nicht in Afrika wohnen und so Zeug. Und versteht eben nicht, wie die Dinge systemisch zusammenhängen. Aber es ist einfach auch sehr schwer. Es ist in der Zukunft und wird oft gefühlt weit weg. Wenn einem jetzt heute Nachmittag der Keller vollläuft, dann sagt man, war das aber die Klimaerwärmung, kann noch nicht mal ein Meteorologe so sicher sagen. Nur, dass es jetzt viel häufiger passiert als früher, das kann man wohl sicher sagen. Aber diese Distanz, die im Moment noch gefühlt sehr groß ist, zu vermitteln und auch klarzumachen, dass es wirklich eine Bedrohung ist, das ist dann eine Aufgabe. Insofern ist es schwieriger, Klimapolitik jetzt zu machen. Man muss doch mehr an die Vernunft der Leute appellieren und sagen, Leute, die Preise, die wir zahlen, sind sehr hoch. Sie kommen zwar in Zukunft, aber sie sind schon ordentlich hoch.
Was erwartest du denn? Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir das jetzt so laufen lassen, wie es jetzt läuft, was ist dann global? Was geht dann ab? Was passiert in Kassel?
Im Moment ist die offizielle Politik ja noch das Erreichen des 2-Grad-Ziel, bestenfalls 1,5-Grad-Ziels. Ich glaube, beides ist durch.
Ja.
Ja, beides ist nicht wahrscheinlich. Mhm. Und wir werden uns auf Temperaturen von mindestens 2 bis 3 Grad einstellen. Das ist eine untere Grenze, weil das sozusagen die Reaktion der Politik ist, was den CO2-Ausstoß angeht, global noch nicht spürbar. Ja, der steigt munter weiter. Das kann, also wir beschleunigen noch, während wir auf die Wand zufahren. Das ist irgendwie kein gutes Gefühl. Ja. Also das ist global. Jetzt in Deutschland oder in Kassel ist es ja so, dass wir eigentlich genügend Ressourcen haben, um uns gegen Wetterveränderungen, langfristige Klimaveränderungen gut zu schützen. Das ist ein sehr gutes Ding. Wir wissen aber auch, dass in den Städten es überproportional warm wird. Also 3 oder 4 Grad in den Großstädten seit den 80ern haben die Temperaturen im Sommer schon zugenommen. Das heißt, das merkt man vielleicht nicht so sehr, aber das ist trotzdem, drückt auf Junge, es drückt auf Alte. Also man hat solche Effekte. Und dann ist natürlich die Frage, wie stellt sich Kassel dann dazu? Wie kann Kassel eine adaptierte, an Klimaerwärmung adaptierte Stadt sein? Und wie kann man hier ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, dass man es mit einem mit einer Herausforderung zu tun hat, der man eher gemeinsam begegnet als im Streit? Und das ist eigentlich das, was ich mir hier wünsche.
Ja. Das passiert ja tatsächlich auch schon mit dem Kasseler Klimaschutzrat, ein breit aufgestelltes Gremium mit Akteuren aus der Gesellschaft und Wissenschaft, die sich zu verschiedenen Unterthemen wirklich schon seit Ende 2019 regelmäßig Gedanken machen, was mit Kassel bis 2030 passieren soll in dem Kontext und Vorschläge an die Politik machen. Ist das ein Modell, was Zukunft hat und geht das schnell genug, wenn du sagst, ne, so schnell wie die politischen Entscheidungen bei Corona sind wir beim Thema Klimawandel nicht? Ist das dann schnell genug?
Ja, und zum Teil sind die Entscheidungen auch schwieriger, wenn man an Sanierung von alten Gebäuden denkt. Ja, das geht einfach nicht über Nacht. Ja. Und also die Sanierungsrate ist etwa 1% bei Gebäuden und es ist froh, wenn man dann 2% pro Jahr schafft. Also die Dinge gehen oft nicht so schnell. Ja, den Klimaschutzrat finde ich eine ganz tolle Sache. Man muss aber auch sagen, natürlich kommen da jetzt viele Gruppen zusammen und zum Teil finden die auch einen gemeinsamen Nenner, wie jetzt in der Mobilitätspolitik, wo dort ein ganzer Katalog von wirklich auch einschneidenden Mobilitätsmaßnahmen einstimmig verabschiedet wurde. Auf der anderen Seite muss man sehen, es ist ein beratendes Gremium und das Ganze muss durch die Stadtverordnetenversammlung, es muss durch den Magistrat und da muss der politische Wille dann zeigen, dass er auf der Höhe der Zeit ist, wenn die anderen sich schon so zusammenraufen. Und da sitzen ja nun bei weitem nicht nur Ökos drin, sondern da sitzen alle diejenigen drin, die in Kassel was zu sagen und auch zu verlieren haben.
Könnte man sagen, dass vor dem Hintergrund der Klimakrise die partizipatorische Demokratie am Ende ist? Oder ist sind diese Entscheidungsmodelle vor dem Hintergrund noch zukunftsfähig?
Nein, im Gegenteil. Also der Klimaschutzrat ist ja ein komisches Gremium. Es ist keine volksdemokratische, basisdemokratische Einrichtung, sondern ein Gremium, was auf Einladung funktionierte. Auf der anderen Seite ist der Klimaschutzrat ein guter Mittler zwischen Interessensgruppen und der Politik und so wie er im Moment arbeitet und ernsthaft wirklich fleißig arbeitet und die Themenwerkstätten drumherum eben auch, ist es ein gutes Ding. Ich glaube, dass eine Basisdemokratie so auch nach dem Schweizer Modell einfach furchtbar nach hinten losgehen kann, wie man an den letzten Schweizer Volksabstimmungen gesehen hat, auf verschiedenster Ebene Politik und Klimaschutz. Also Ausländerpolitik und Klimaschutz, das ist nicht gut. Also die Gefahr des Populismus würde ich da sehen. Auf der anderen Seite Leute, die schreien und sagen, ja, die Chinesen machen es uns vor. Ich will nicht nach China, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde das hier gerade ganz gut und freue mich, dass man hier Dinge ausprobieren kann, die nirgendwo aufgeschrieben stehen, wie der Klimaschutzrat, und man sich wirklich hinsetzen kann, lass uns das mal ausprobieren. Und dass dann auch die Stadtverordnetenversammlung sagt, naja, die haben sich echt Gedanken gemacht und die haben mit und vorgedacht und denen folgen wir jetzt, bitteschön. Und da muss ich nochmal sagen, also Parteiraison halte ich für eine unterirdische Größe, eine zum Teil unethische Größe, Abstimmungen zu halten. Ja. Und dann deswegen hoffe ich, dass der Klimaschutzrat so etwas einfach überdeckt.
Super, hoffen wir das. Gibt es noch andere Modelle, die dir bekannt sind, die uns an Geschwindigkeit zunehmen lassen in Zukunft bei solchen globalen Fragestellungen?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Ich fürchte mich ein bisschen vor der... Also, ich meine, stell dir Folgendes vor. Du hast ein Ferienlager und lauter Zehnjährige. Und da gibt es noch ein Eimerchen voller Kekse. Und jetzt denken sich von den 100 Kindern, denken sich ein Gutteil, wir sollten die Kekse noch für die nächsten 4-5 Tage, die wir hier im Lager sind, aufbewahren und strecken. Und die anderen sagen, wenn keiner guckt, jetzt oder nie, bald sind sie weg. Und dieser, ne, der Run auf die letzten Ressourcen, der Run auf die letzten geopolitischen Erfolge und so weiter, ich glaube, ist voll im Gang. Ja. Und das habe ich, ne, das kann man geopolitisch, glaube ich, schlechter einfangen als in der Kommunalpolitik, wo man dann vielleicht den Kopf zusammenstecken kann und sagen, ne, wir machen es jetzt einfach anders.
Und ist das dann überhaupt noch wirksam, wenn die globalen Fragen woanders entschieden werden? Also ne, das ist ja ein relativ pessimistisches Szenario, was du da auch ein Stück weit malst. Was gibt dir trotzdem Hoffnung?
Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß nur, dass in der globalen Politik ein paar Sachen jetzt irgendwie nicht so laufen, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Und ich denke, eine Region tut gut daran, wenn sie sich orientiert an Resilienz, also an der Möglichkeit, belastbar zu sein für alles, was da kommen mag. Und das kann politisch sein, das kann von Umweltseite, von Ressourcenseite kommen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist sozialer Zusammenhalt eine Politik des Genug und nicht des ewigen Wachstums. Und auch Adaptionsfähigkeit ist eine gute Politik. Das sind also, wenn du so willst, wären das Leitgrößen, die ich wichtig fände für eine regionale oder Kommunalpolitik. Ja.
Und ich würde mal sagen, gar nicht mal nur für die Politik, sondern genauso auch mindestens für die Wirtschaft. Ja. Mit Thomas Flügger, dem ersten Gast, den ich hatte in der Edition Kassel 2030, der hat sogar formuliert, es sind weniger die Maßnahmen, die jeder Einzelne unternehmen kann, als vielmehr die großen Unternehmen. Da hast du wahrscheinlich auch eine eigene Meinung dazu. Aber wenn wir mal auf die jungen Unternehmen, die Gründer gucken, gerade hier in Kassel haben wir ja auch eine im Umweltbereich stark aufgestellte Universität mit einigen Gründungen, auch im Nachhaltigkeits-, Klimaschutzbereich und so weiter, Umweltingenieurbereich. Was empfiehlst du jungen Unternehmen mit Blick auf die Klimakrise?
Also nochmal zu deiner Einleitung gerade. Ich glaube, ein schwarzes Peterspiel hilft nicht weiter, weil wenn man das Ganze systemisch betrachtet, kann man natürlich auch sehen, dass wir munter all das konsumieren, was Unternehmen jeder Größenordnung produzieren. Also da warne ich vor schwarzem Peterspiel. Ja. Auf der anderen Seite kriegt man es eben auch nur zusammen in den Griff, indem man oben wie unten, links wie rechts anpackt und dann gleichzeitig zieht, sonst wird das nichts. Das ist schwierig. Also ich glaube, junge Gründungen kann man ja danach unterscheiden, wie stark sie wachsen wollen und wie stark sie die Welt erobern wollen. Ich finde das zunächst einmal einen verständlichen Ansatz, einen verständlichen motivationalen Impetus. Auf der anderen Seite mag man sich fragen, ist die Idee, mit 30 dann ein passives Einkommen zu haben und sich auf die Bahamas zu legen, ist das wirklich etwas, was einen dann befriedigt? Oder hat man lieber dann was gemacht, wo man sagt, ja, damit habe ich nicht nur Geld verdient, sondern wirklich auch eine gute Sache gemacht? Und die Startups, die ich kenne, die, ich habe mal selber eins begleitet, was dann aber nicht geflogen ist. Ich sehe die Startups an der Uni, die zum Teil mit Exist-Stipendien dann eine schöne Startbahn hinlegen können. Aber dann sehe ich natürlich auch die Schwierigkeiten, die da sind. Sie opfern sich auf, sie haben organisatorische, finanzielle, rechtliche Probleme für ihre Produkte. Und natürlich wird da nicht jede erfolgreich. Und deswegen ist die Frage, und darf auch erlaubt sein, also für Gründer und Gründerinnen, was mache ich denn für den Fall, dass es nicht klappt? Welches Ziel verfolge ich? Ne? Resilienz ist ja auch da, also persönliche Resilienz. Ist das für mich der Endpunkt, die einzige Idee? Oder ist das Unternehmen dazu da, dass ich etwas lerne für mich und für mein Leben, ungeachtet, ob das Produkt nun am Ende teuer verkauft wird oder nicht? Aber ein typischer Startup-Benchmark ist ja irgendwie das Wachstum oder die Kundenbindung. Ja, wenn ich jetzt mal eine App nehme, da ist es kein ungewöhnliches Szenario, dass also einer daherkommt mit einem dicken Geldbeutel und sagt, also Leute, wenn ihr jetzt in den nächsten 3 Monaten 50.000 neue Downloads eurer App habt, dann stehe ich mit 2 Millionen zur Seite. Mhm. Das bringt viele Leute an den, also in einen starken inneren Konflikt, weil damit verkaufen sie sich natürlich. Sie kaufen, und das ist natürlich die Idee, dann eine gute Idee wegzukaufen. Und da muss man einfach überlegen, ist diese Startup-Logik oder das Benchmarking nach diesem Geld und Wachstum, ist das da korrekt? Oder ist man nicht eigentlich mit was ganz anderem gestartet? Ja. Habe ich nicht deswegen nachhaltiges Wirtschaften studiert, um es genau anders zu machen?
Ja.
Aber da gibt es noch nicht so viele Modelle. Ich empfehle bei sowas immer auf die Webseite Futur 2 von Harald Welzer zu gucken, futur2.org. Und da gibt es hunderte Beispiele von alternativen Unternehmchen, die glückliche Menschen machen. Was will man denn mehr?
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf junge Unternehmen geguckt, Startups, die etablierten beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Moment auch gerade sehr stark. Also man könnte fast sagen, es gibt einen Boom von Nachhaltigkeitsbeauftragten, wenn man in die Stellenportale guckt. Was hältst du davon und was würdest du etablierten Unternehmen in dem Sektor empfehlen?
Also die Trajektorien von jungen und etablierten Unternehmen sind relativ klar. Mhm. Das ist so der Vergleich von Davids und Goliaths. Mhm. Und die Goliaths, die wissen natürlich genau, was läuft, sind aber schwerer, trägere Tanker. Aber die Idee ist natürlich, dass die ihren Hintern retten. Das heißt, ein Produkt so zu verändern, dass es grün wird. Das sieht man im Moment bei der Automobilindustrie. Also schnell. Elektromobilität statt Dieselmobilität. Ja, und da überbieten sich gerade alle. Und das finde ich im Prinzip jetzt auch mal eine schicke Sache. Aber das hat nichts mit einer neuen strategischen Mobilität zu tun, die weniger Autos auf der Welt haben wird. Ja, ob das nun die etablierten Automobilunternehmen so gerne hören oder nicht. Aber ich glaube, es geht um eine fundamentalere Infragestellung des Geschäftskonzepts. Und das hören sie nicht gerne. Ich glaube, das ist die Begrenzung, die große Unternehmen haben. Die können nicht einfach zumachen und was Neues machen.
Ja, aber trotzdem gibt es ja viele Hebel innerhalb dessen, was der Kern des Unternehmens bisher war, was zu verändern in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wenn wir am Ende unseres Interviews, Andreas, nochmal auf Kassel 2030 gucken, was stellst du dir vor, wo wird Kassel in 2030 stehen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz? Was haben wir erreicht?
2030 ist ja gar nicht mehr so lang, ne? Das ist ja dann schon relativ bald. Und ich bin sicher, dass die Mobilitäts- und die Energiediskussion in Kassel, also damit meine ich Beruhigung des innerstädtischen Verkehrs, eine Wiederbelebung der Innenstadt, eine Ausleitung des Schwerlastverkehrs aus Kassel, die 50er Jahre Planungssünden, Steinweg und so weiter, irgendwie mit denen sinnvoll umgegangen und so weiter, dass das bestenfalls abgeschlossen ist und positiv entschieden ist. Ich glaube, da sind die nächsten 9 Jahre entscheidend. Das Gleiche in der Energiepolitik, Fernwärme, Solar- und Bürgerenergie, solche Sachen. Ich glaube, das sollte doch raumgreifend angepackt werden. Und das wäre meine Vision für eine lebenswerte Stadt, eine sehr attraktive Innenstadt, die einfach sich durch mehr Ruhe und mehr tolle Gelegenheiten auszeichnen. Mhm. Noch mehr.
Auf jeden Fall. Wir sind auf einem guten Weg, finde ich, zumindest an einigen Punkten. Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, was sie selber in ihrem Alltag verändern können? 3 Dinge.
Drei Dinge. Das erste ist, keine Angst zu haben. Ist blöde, man kann nicht sagen, ändere deine Emotionen, aber man kann das zu sich selber sagen. Warum sage ich das? Ich glaube, Menschen können sehr ängstlich sein und dann wütend werden und sagen, man klaut uns unsere Zukunft und die Alten sind's. Das ist auch eine gute Motivation, sollte aber dann irgendwann eingefangen werden, weil letzten Endes kommt alles aus der Angst. Oder aber, nein, ich brauche mein SUV oder meine Karriere oder meine, was weiß ich nicht alles, das ist Angst. Ich glaube, wenn weniger Angst ist, dann hat man mehr Möglichkeiten. Ja. Und das Zweite, nochmal mehr Möglichkeiten, wann ist es genug? Erst wenn man mal Sachen nicht hat, und das ist ja während Corona passiert, es ist vielen Leuten, glaube ich, finanziell gar nicht gut gegangen, ne? Das ist völlig klar. Aber jenseits dessen gab es dann auch Freiräume, wo Leute wieder zueinander gefunden haben oder Dinge entdeckt haben, die sie vorher gar nicht gemacht haben, und ein Haufen, also für viele war das dann schon ein Game Changer, wo sie auf sich selbst zurückgeworfen waren und dann irgendwie gesagt haben, es ist gut und ich habe jetzt mehr Zeit und von dem anderen war es genug. Ja, mal sehen, wie sich das dann hält.
Und die dritte Empfehlung? Hast du vielleicht einen Alltagstipp im Sinne von weglassen, einsparen, anders machen, konkret?
Ja, also ein Alltagstipp wäre für mich, und das kann jeder machen, mal die Art, wie er oder sie sich fortbewegt, zu überprüfen. Und da gibt es ganz, ganz viel Musik drin. Ich meine, im Moment haben wir Sommer, auf dem Fahrrad zu steigen, ist sehr, sehr niedrigschwellig und viele glauben das nicht, aber das Fahrrad ist und bleibt das schnellste Verkehrsmittel in der Innenstadt. Ja, das ist einfach so. Da,
ne?
Wenn man alles zusammenrechnet, nicht wie damals die HNA, macht mal einen Vergleich von vom Willy-Bahnhof zum Holländischen Platz, aber der Autofahrer saß im Auto.
Ja, beim Start.
Und hatte seinen Motor laufen und wenn der jetzt nämlich zuerst mal sein Auto irgendwo im Parkhaus holen muss oder da läuft er und dann in der Stadt kriegt das nicht unter, da ist der Fahrradfahrer zweimal da und selbst zurück vom Holländischen Platz. Ne? Also das ist letztlich nicht top. Es gibt ganz viele ökonomische Gründe, zeitökonomische Gründe, aber eben auch Gesundheit und man trifft Leute und so weiter. Also es gibt eine Menge Sachen bis hin zu, und jetzt wird es hart, zu sagen, brauche ich denn wirklich ein Auto?
Ja.
Ist das denn wirklich nötig oder brauche ich nur ab und zu mal ein Auto und könnte mir das zum Beispiel dann leihen? Also das ist da, wo ich anfangen würde. Und da, glaube ich, trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen.
Du bist heute auch mit dem Fahrrad gekommen, ne?
Ja, ja, klar.
Sehr gut. Okay, als letztes, Andreas, ein persönlicher Blick auf die Zukunft. Was wünschst du dir in Kassel 2030 persönlich und für deine Arbeit?
Dann sprichst du mit einem 70-Jährigen.
Nicht vorstellbar, aber ein rüstiger, wacher 70-Jähriger.
Ja, klar, genau. Also ich freue mich, wenn ich dann munter bin und all die Sachen kann, die ich jetzt gut finde. Und wenn man mich dann noch anhört, wenn ich was sage, ja, das wäre schon eine große Freude, weil im Moment habe ich ja noch das Privileg, dass mir Woche für Woche junge Leute zuhören, in Klammern müssen. Und offensichtlich tut es ihnen dann danach aber auch nicht leid. Das verliere ich natürlich in ein paar Jahren. Und das ist schon sehr befriedigend. Ich glaube, wenn dann ab und zu nochmal ich gefragt würde, würde ich mich tierisch freuen.
Okay, sehr schön. Das wünschen wir dir von Herzen, Andreas. Ich bin sicher, dass es eintritt.
Danke.
Wir laden dich zum Interview auf jeden Fall auch wieder ein. Vielen Dank für deine Zeit und die tollen Einblicke und Tipps und Gedankenimpulse.
Ganz herzlichen Dank, Madeleine.
Danke. Schön. Tschüss.